Ich möchte allen Anwesenden Gottes Segen wünschen. Und wie ihr gewohnt seid, gehören die ersten Minuten den Kindern. Und daher möchte ich bitten, dass alle Kinder, die da sind, nach vorne kommen für die Kindergeschichte. Also ihr könnt euch ruhig trauen, ich beiße nicht. Da kommt jemand ganz Besonderes nach vorne. Ich möchte heute euch eine Geschichte von George Whitfield erzählen. Ich bin mir sicher, dass ihr ihn nicht kennt, aber eure Eltern kennen ihn ziemlich sicher auch nicht. George Whitfield hat zu einer Zeit gelebt, als es noch keine Autos gab. Wisst ihr, wie man damals gereist ist? Nee. Heutzutage kennt ihr alle. Man setzt sich ins Auto und fährt wohin, steigt aus und ist da. Was hat man früher gemacht? Pferdekutschen. Genau. Pferdekutschen auf den Pferden, direkt oder zu Fuß. Ja. Oder mit dem Esel oder auf dem Schiff oder auf dem Boot. George Whitfield hatte auf jeden Fall eine Missionsreise geplant, so wie Paulus auch Missionsreisen hatte. Und an dem Ort, wo er gerade die Missionsreise geplant hat, war eine Frau, die in Not gefallen ist, also in Armut gefallen ist. Sie hat selber nichts, es war unverschuldet, sie konnte nichts dafür und sie war arm. Und George Whitfield hatte da Geld, das er für die Missionsreise eigentlich benutzen wollte. Und Gott hat ihn dazu bewegt, dass er einen Teil des Geldes nimmt und dieser armen Frau gibt, um ihr zu helfen. Und als das sein Reisebegleiter gemerkt hat, hat er gesagt, wie kannst du das nur tun? Wir brauchen noch das Geld, um die Missionsreise zu Ende zu bringen. Wir müssen essen, wir müssen irgendwo übernachten. Wisst ihr, was George Whitfield gesagt hat? Er hat gesagt, geben ist seliger als nehmen. Versteht ihr, was das bedeutet? Wisst ihr, was das heißt? Das Wort seliger ist schwierig. Ja? Das bedeutet so viel wie, geben macht einen glücklicher als nehmen. Geben ist besser als nehmen. Und so machen sich die beiden auf den Weg, setzen sich auf die Pferde und reiten los. Nach einer Weile sehen sie, wie ein anderes Pferd ihnen hinterher reitet. Und als der Mann bei ihnen ankommt, zieht er ein Gewehr aus der Tasche, richtet es auf die beiden und sagt, Geld oder Leben. Die beiden hatten natürlich nichts anderes übrig und haben diesem Räuber das ganze Geld gegeben, was sie dabei hatten. Als der Räuber weg war, fragt George seinen Reisebegleiter, und wer hat von uns jetzt klüger gehandelt? Sein Geld hat jetzt der armen Dame geholfen, das Geld vom anderen war jetzt weg. Jedenfalls reiten die beiden weiter und nach einer Zeit kommt der Räuber wieder auf sie zu. Als er sie erreicht, holt er wieder sein Gewehr raus und richtet es direkt auf George. George hatte einen wunderschönen neuen Mantel an. Und der Räuber selbst hatte einen Mantel, der schon total zerfleddert war, der viele Löcher hatte. So zieht dann der Räuber den Mantel aus, schmeißt ihn weg und George zieht seinen Mantel aus und sagt, hier, bitteschön, mein Freund. Er war sehr freundlich zu ihm und als der Räuber weg war, fragt ihn der Reisebegleiter wieder, wie kannst du nur so freundlich zu dem Räuber sein? Wisst ihr, was George gesagt hat? Könnt ihr es euch denken? Weißt du es? Er hat das Gleiche nochmal gesagt. Was hat er davor gesagt? Genau, geben ist seliger als nehmen. Auch wenn das manchmal komisch ist. Jedenfalls, da George keinen Mantel hatte, hat er den Mantel von diesem Räuber genommen, ihn angezogen, damit er nicht friert. Und so reiten die beiden weiter. Und sie sehen den Räuber auf einmal ein drittes Mal auf sie zukommen. Und die hatten ja nichts mehr. Das ganze Geld war weg, die schöne Kleidung war weg. Und George sagt zu seinem Reisebegleiter, komm, jetzt müssen wir uns beeilen. Das Einzige, was er jetzt noch machen kann, ist uns umbringen. Und die reiten dann los, so schnell wie sie können. Der Räuber macht natürlich das Gleiche, reitet ihn hinterher, aber er schafft es nicht, sie einzuholen. Schließlich erreichen die beiden ein Dorf. Der Räuber dreht ab und reitet weg. Die beiden steigen von ihren Pferden ab, binden sie an und gedankenverloren greift dann George in seine Taschen und merkt, da ist irgendwas Hartes drin. Da ist irgendetwas. Holt es raus und wisst ihr, was das war? Das war das gesamte Diebesgut vom Räuber. Alles, was der Räuber gesammelt hat. Und das war 20 Mal mehr, als sie am Anfang der Reise hatten. Versteht ihr? Geben ist seliger als nehmen. Wisst ihr, wie ihr das auf euch übertragen könnt? Habt ihr viel Geld, das ihr teilen könnt? Was sind Dinge, die ihr teilen könnt mit anderen Menschen? Habt ihr Spielsachen? Hast du Spielsachen? Ja, teilst du sie manchmal mit anderen? Freust du dich, wenn auch jemand was mit dir teilt? Ja, das ist was sehr Schönes. Und wie dieser Bibelvers heißt, geben ist seliger als nehmen. Wenn wir den anderen geben, ist es viel besser und viel befriedigender, als wenn wir etwas nehmen. Und ihr könnt Spielsachen teilen, ihr könnt eure Zeit teilen, ihr könnt zum Beispiel mit Kindern spielen, mit denen sonst keiner spielt. Das ist auch etwas ganz Wichtiges. Okay? So, das war's. Wenn ihr was zu malen habt, würde mich wirklich interessieren, wie ihr diese Geschichte euch in eurem Kopf vorstellt, wie dieser Räuber George und seinen Freund ausraubt. Okay? Ihr könnt wieder zurück auf eure Plätze. Es war vor ungefähr 4 Monaten. Unser Kinderzimmer war noch nicht ganz eingerichtet. Wir hatten ja auch noch 8 Wochen Zeit bis zur Geburt. Und obwohl ich einen anstrengenden Arbeitstag hinter mir hatte, war ich dann abends damit beschäftigt, die Wickelkommode fertig zu machen. Und während ich die frisch gefrästen und geschliffenen Bretter zusammenbaue, gingen mir die ganzen Dinge durch den Kopf, die wir uns in den vergangenen Monaten bereits besorgt haben. Wir haben viele Möbelstücke gekauft, wir haben Kleidung für sie besorgt und ich denke so dran, was wir alles gemacht haben und dass wir uns nicht damit zufrieden gegeben haben, einfach nur das Erstbeste zu nehmen, sondern wir haben versucht, das Beste für die Kleine vorzubereiten, was in unseren Möglichkeiten lag. Und während ich diese Dinge im Kopf habe, werde ich von einer Frage gestört, die in meinem Kopf kommt. Wieso machen wir das Ganze? Wieso investieren wir so viel Zeit, so viel Energie, so viel Geld da rein, uns auf unsere Tochter vorzubereiten? Es hat einen kurzen Moment gedauert, in dem ich viele Gedankenschritte hatte und diese haben mich dann zu einer Erkenntnis geführt, eine Erkenntnis, die mich persönlich sehr berührt hat, die mich emotional angesprochen hat. Und zwar wurde mir in dem Moment bewusst, wie sehr Gott mich wirklich liebt. Die einzelnen Gedankenschritte zu dieser Erkenntnis kann man grob in 2 Themenblöcke teilen. Zum einen ist es die Frage nach der Motivation, nach dem Warum, das ist ja auch die Frage, die ich mir gestellt habe. Das andere ist dann die daraus resultierende Tat. Ihr kennt ja dieses Prinzip von Ursache und Wirkung, von Motivation und Tat aus dem täglichen Leben. Wenn wir Hunger haben, gehen wir zum Kühlschrank und essen was. Wenn wir müde sind, gehen wir schlafen. Es muss aber nicht immer zwangsläufig aus einer Motivation heraus immer die gleiche Tat folgen. Wenn ich Hunger habe, kann ich mich auch dagegen entscheiden zu essen. Zum Beispiel, wenn ich faste, dann habe ich Hunger, aber ich esse trotzdem nichts. Wenn ich meiner Frau Blumen schenke, ist das eine Tat. Dann kann man die Motivation dahinter hinterfragen. Wieso schenke ich ihr Blumen? Ich kann ihr Blumen schenken, weil ich mich bei ihr entschuldigen möchte. Ich kann ihr Blumen schenken, weil ich ihr einfach eine Freude machen will oder vielleicht hat sie Geburtstag. Also auch wenn man eine bestimmte Tat betrachtet, kann man nicht sagen, was die Motivation dahinter ist. Und heute möchte ich hinten anfangen. Ich möchte erst die Tat anschauen, die Folge und mich danach auf die Motivation fixieren. Schlagt mir bitte das Johannesevangelium auf, das Kapitel 14. Dort finden wir einen Vers, der mir in diesem Moment durch den Kopf gegangen ist, der mich eben zu der Schlussfolgerung gebracht hat, die ich gesagt habe. Johannes Kapitel 14, die Verse 2 und 3. Der Vers ist, denke ich, den meisten gut bekannt. Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich es euch gesagt haben. Ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr da seid, wo ich bin. Ich denke, diese Parallele ist offensichtlich. So wie Jesus in den Himmel aufgefahren ist und uns Menschen eine Stätte, ein Zuhause vorbereitet, so haben Elvira und ich für unser Kind ein Zuhause vorbereitet, damit, wenn sie endlich kommt, sie da sein kann, wo wir sind. Und mit dieser Parallele im Kopf bin ich nochmal die ganzen Dinge durchgegangen, die wir für sie schon besorgt haben. Und da habe ich das Ganze mit etwas anderen Augen gesehen. Das war nicht mehr so, oh, wir haben uns angestrengt, das war gut, sondern im Vergleich zu dem, was Jesus für uns macht, war das Ganze eher lächerlich und das war ja nicht so toll. Denn wenn ich mir vorstelle, was Jesus für uns eines Tages vorbereiten wird, ist es was ganz anderes. Jesus sind zum Beispiel keine Grenzen gesetzt. Er hat nicht ein Budget von zum Beispiel 500.000 Euro, um ein Haus herzurichten und wenn das Geld aufgebraucht ist, widmet er sich dem nächsten Projekt zu. Nein, Gott ist allmächtig. Er kann alles machen. Er hat die Mittel, es zu machen. Er hat die Fähigkeiten, es zu machen. Er hat die Zeit, die Dinge vorzubereiten. Das, was Gott für uns vorbereitet, wird vollkommen sein. Und was mich persönlich noch mehr berührt, ist, dass er nicht nur allmächtig ist, sondern Gott ist auch allwissend. Ja? Gott weiß ganz genau, welche Vorlieben jeder Einzelne von uns hat. Er weiß, was du dir ganz besonders wünschst. Er weiß, was du gerne hättest und er weiß, worüber du dich freuen würdest. Er weiß ganz genau, was jeden Einzelnen glücklich machen würde. Und ich bin mir ganz sicher, dass Jesus auch dieses Wissen dazu benutzen wird, die Städte für uns vorzubereiten. Er hat das ja schließlich schon einmal getan. Als er die Welt geschaffen hat, hat er auch die Welt für die Menschen vorbereitet. Er hat einen Platz geschaffen, in dem sich die Menschen wohlfühlen. Und wenn wir uns die Schöpfungsgeschichte anschauen, gibt es da verschiedene Punkte, die erwähnt werden, was er alles getan hat. Mich persönlich begeistert das Thema Licht. Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Augenblicklich war es da. In meinem Studium haben wir uns immer wieder mit dem Thema Licht befasst, weil Licht sehr viele Eigenschaften hat. Es hat sehr viele Facetten. Durch Licht nehmen wir unsere Umwelt wahr. Also der größte Anteil unserer Wahrnehmung von der Umwelt ist nur durch Licht. Das Licht wird an Objekten reflektiert und somit sehen wir Farben, Farben und Formen. Diese Flasche zum Beispiel, welche Farbe hat sie? Die ist grün. Wir sehen sie grün, wir sehen, dass sie rund ist, wir sehen die Größe. Wenn kein Licht da wäre, würden wir nichts wahrnehmen. Wenn wir rotes Licht hätten, welche Farbe hätte dann die Flasche? Die wäre schwarz. Ja. Ich möchte jetzt hier keine wissenschaftliche Abhandlung machen. Mich begeistert einfach das Thema Licht und Licht hat Gott einfach so geschaffen. Nachdem er das gemacht hat, hat er die ganze Erde mit Pflanzen bedeckt. Er hat die ganze Erdoberfläche mit verschiedensten Pflanzen bedeckt. Und allein wenn ich mir so eine Mango vorstelle, eine Mango spricht alle meine Sinne an. Ich kann die Mango spüren, ich kann sie riechen, ich kann sie schmecken, ich kann sie sehen und wenn ich sie esse, kann ich sie auch hören. Oder ich kann mich hören. Und da gibt es viele verschiedene Pflanzen, die Gott für uns geschaffen hat, die uns erfreuen sollen. Nach den Pflanzen hat er Tiere geschaffen. Er hat die Erde mit Tieren überdeckt, damit wir Lebewesen haben, an denen wir uns erfreuen können. Ich gehe zum Beispiel gerne in einen Wildpark, aber nur, wirklich nur, wenn meine Frau dabei ist. Weil meine Frau hat diese besondere Fähigkeit, sich an Tieren zu erfreuen, auf eine Art und Weise, die ich nicht kenne. Und wenn ich dann im Zoo oder Tierpark mit ihr bin, steht sie vor irgendeinem Tier und kann da 10, 20, 30 Minuten stehen und ist die ganze Zeit nur am Lächeln, am Grinsen, am Lachen und kommentiert, was die Tiere machen. Und ich beobachte dann irgendwann mal nicht mehr die Tiere, sondern meine Frau und erfreue mich an meiner Frau, dass sie so viel Freude hat. Ja, und ich denke, wenn wir im Himmel sein werden, wird unsere Freude an den Tieren auch größer sein. Dann hat Gott den Menschen geschaffen, nachdem alles vorbereitet war. Und als das alles fertig war, wisst ihr, was Gott gesagt hat? In 1. Mose 1, 31 hat Gott das Prädikat sehr gut ausgestellt. Wenn Gott sagt, es ist sehr gut, dann ist es sehr gut. Wenn ich als Mensch sage, ich habe etwas sehr gut gemacht, ist es in Gottes Augen ein ausreichend, mangelhaft oder ungenügend. Aber wenn Gott etwas schafft, dann ist es sehr gut. Für mich unvorstellbar, wie das ist. Und nachdem alles fertig war, hat Gott sich nochmal Zeit genommen, einen ganz besonderen Ort zu schaffen, den Garten Eden. Eden bedeutet so viel wie Wonne. Er hat also einen Garten der Wonne für uns Menschen geschaffen. Ein Garten, an dem wir uns ganz besonders erfreuen können. Ein Garten, wo wir uns erholen können. Ein Garten, wo Gott mit den Menschen spazieren gegangen ist und mit ihnen direkt gesprochen hat. Leider ist die Menschheit in Sünde gefallen und mit den Menschen die ganze Natur, die Pflanzen sind degeneriert, haben Giftstoffe entwickelt, Stacheln entwickelt, Tiere wurden zu Raubtieren. Und es ist nicht mehr das, was es früher war. Meine Frau hat sich die Woche damit beschäftigt, wie man sich verhalten soll, wenn man einem wilden Tier begegnet. Und zwar gibt es bei ihrer Schwester, wo sie wohnt, in Kalifornien, zum Beispiel Pumas und Bären. Wisst ihr, wie man sich verhalten muss, wenn man einem Puma begegnet? Weiß das jemand? Sehr gut. Genau. Als wir in Kalifornien waren, waren wir auch in einem Wald, ich weiß nicht, ob es ein Park war, wir waren spazieren und da gab es auch Warnschilder Warnung, hier kann es Pumas geben und so verhält man sich, wenn man einem Puma begegnet. Bei Pumas ist es wichtig, wie Stefan gesagt hat, Pumas muss man in die Augen gucken, man muss sich groß machen, man muss laut sein und was man nicht machen darf, ist wegrennen. Wenn man wegrennt, spricht das den Jagdinstinkt an und der Puma jagt einen. Bei einem Bären ist es ein bisschen anders. Einen Bären darf man auf keinen Fall in die Augen sehen, weil wenn man einen Bären in die Augen sieht, sie wertet das als Aggression und greift einen an. Bei einem Bären sollte man sich langsam rückwärts von ihm wegbewegen. Wenn ich einem wilden Tier begegnen würde, würden meine Überlebenschancen wären sehr gering, weil ich mich da überhaupt nicht auskenne. Und wisst ihr, obwohl die Erde so kaputt ist, so zerstört, so voller Sünde, ist die Natur für mich immer noch der Ort, wo ich am meisten Freude erfahren kann. Nirgendwo spüre ich Gottes Gegenwart mehr als in der Natur. Wenn ich draußen bin, wo nichts mehr ist, wo nur noch Natur ist, kann ich mich erholen wie sonst nirgendwo. Und das, obwohl die Schöpfung mangelhaft ist und ungenügend ist. Stellt euch vor, wie es war, als es vollkommen war, als es noch sehr gut war. Wir haben uns jetzt ein bisschen damit beschäftigt, was Jesus gemacht hat, was er für uns vorbereitet hat. Jetzt möchte ich die Frage stellen, was war die Motivation für Jesus, dass er die Welt für uns gemacht hat? Was war der Beweggrund, dass Jesus das alles geschaffen hat? Ich denke, die Antwort kennt jeder und die Antwort ist so einfach, wie sie schwierig zugleich ist. Das hat 5 Buchstaben, fängt mit L an, hört mit Ibe auf. Also Gottes Motivation war Liebe und obwohl das jeder weiß, wage ich es zu behaupten, dass niemand von uns wirklich begreift, was Gottes Liebe ist. Ich habe dazu ein schönes Zitat, das ich euch vorlesen möchte. Alle elterliche Liebe, die von Geschlecht zu Geschlecht durch Menschenherzen geflossen ist, alle Brunnen der Zärtlichkeit, die in einem Menschen aufgebrochen sind, sind im Vergleich zu der unermesslichen und unerschöpflichen Liebe Gottes nichts anderes als ein kleines Rinnsal gegenüber dem unermesslichen Ozean. Die Zunge vermag diese Liebe nicht auszudrücken, die Feder sie nicht zu beschreiben. Wir können alle Tage unseres Lebens darüber nachdenken, fleißig in der Schrift suchen, um sie zu begreifen. Wir können alle von Gott verliehenen Fähigkeiten und Kräften aufbieten und uns bemühen, die Liebe und Barmherzigkeit des himmlischen Vaters zu erfassen. Dennoch bliebe unendlich viel unverstanden. Wir können über diese Liebe ein ganzes Menschenalter nachdenken und würden doch niemals die Länge und Breite, die Tiefe und Höhe der Liebe Gottes völlig verstehen, der seinen Sohn dahin gab, damit er für die Welt sein Leben ließ. Selbst die Ewigkeit kann sie nicht ganz erschließen. Liebe kann man eigentlich nur mit dem Herzen begreifen. Das Ganze funktioniert emotional. Und Worte sind nur eine schwache Krücke, das zu beschreiben. Und mir bleibt dennoch nichts anderes übrig, als zu versuchen, es verbal zu umfassen. Für Liebe gibt es 2 Definitionen, die sich widersprechen. Für die meisten Menschen ist Liebe ein Gefühl. Wenn die Schmetterlinge sich im Bauch eingenistet haben, wenn man nur noch den anderen im Kopf hat, dieses Gefühl sehen die meisten Menschen als Liebe. Und wenn diese Liebe da ist, dann folgen die Taten darauf automatisch. Wenn wir dieses Szenario nehmen, Liebe ist ein Gefühl, dann ist Liebe die Motivation. Wir haben ja dieses Bild Motivation und Tat, Ursache und Wirkung, was wir heute betrachten wollen. Und in dem Szenario, Liebe ist ein Gefühl, ist Liebe die Motivation. Ich weiß nicht, wann ihr das letzte Mal verliebt wart. Vielleicht könnt ihr euch noch daran zurückerinnern, wie schwer ist es euch gefallen, wenn euch jemand gesagt hat, verbring bitte Zeit mit deinem Schwarm. Ist das euch schwer gefallen? Das passiert automatisch. Man muss den anderen nicht dazu zwingen, Zeit mit dem anderen zu verbringen. Das Ganze geschieht aus einem inneren Antrieb heraus. Diese Woche hat sich ein Freund von mir verlobt. Ich konnte mit ihm noch nicht live sprechen, aber ich habe ein paar Bilder gesehen. Und er hat keine Kosten und Mühen gescheut, seiner Liebe die Frage der Fragen zu stellen. Denkt ihr, irgendjemand hat ihn dazu gezwungen? Sagen, okay, gib so und so viel Geld aus, mach das so und so. Nein, weil er verliebt ist, weil er diese Gefühle hat, hat er das automatisch gemacht. Das Gute an diesem Bild, wenn Liebe ein Gefühl ist, ist, dass aus der Motivation heraus die Taten automatisch folgen. Uns muss niemand zwingen und sagen, okay, pass mal auf, du musst das machen, du musst dich so verhalten. Gott möchte, dass du den Sabbat hältst, Gott möchte, dass du keinen Menschen tötest, dass du die Ehe nicht brichst. Die Dinge passieren automatisch, wenn wir diese Liebe haben. Trotzdem gibt es an dieser Theorie einen Haken. Und zwar, was passiert, wenn die Gefühle verschwinden? Die Menschen heiraten meistens, wenn sie verliebt sind. Nach ein paar Jahren verschwinden die Gefühle. Was passiert mit den meisten Ehen? Die meisten Ehen werden getrennt. Sie scheiden sich, weil die Motivation nicht mehr da ist. Dieser innere Antrieb nicht mehr da ist, etwas für den anderen zu tun, für den anderen zu opfern. Und jetzt langsam schwierig wird, etwas für den anderen zu tun, entscheidet man sich einfach, man lässt das Ganze. Und genau deswegen gibt es auch die andere Definition. Liebe ist eine Entscheidung. Ich habe mich entschieden und egal was kommt, egal wie die Umstände sich ändern, ich bleibe bei meiner Entscheidung, ich werde das machen, wofür ich mich entschieden habe. In diesem Szenario ist Liebe die Tat. Okay? Liebe ist ein Gefühl, ist das die Motivation, Liebe ist eine Entscheidung, ist die Tat. Das Problem an dieser Theorie ist, wir haben zwar die Tat, was gut und richtig ist, zu tun, aber was ist die Motivation dahinter? Aus welchem Grund mache ich das Ganze? Ich habe mich zwar entschieden, aber was ist mein innerer Antrieb, diese Dinge zu tun? Was ist für Gott wichtiger? Ist für ihn die Motivation wichtiger oder ist für ihn die Tat wichtiger? Alle Handlungen in unserem Leben können wir in vier Gruppen teilen. Wir fragen zuerst nach der Motivation. Ist die Motivation gut oder ist die Motivation schlecht? Und was ist die daraus resultierende Tat? Ist die Tat, die daraus resultiert, gut oder ist die Tat schlecht? Also ich habe eine gute Motivation und eine gute Tat. Ich habe eine gute Motivation und eine schlechte Tat. Ich habe eine schlechte Motivation und eine gute Tat. Und ich habe eine schlechte Motivation und eine schlechte Tat. Also alles, was wir tun, kann man in diese vier Gruppen teilen. Das Einfachste ist die schlechte Motivation, auf die eine schlechte Tat folgt. Die Bibel bezeichnet das den natürlichen Menschen. Aus Habgier überfalle ich eine Bank und töte womöglich noch jemanden, weil ich keine andere Möglichkeit sehe. Schlechtes Motiv, schlechte Tat. Natürlicher Mensch, Sünde ist ja, verloren. Da gibt es keine Chance. Dann gibt es die Möglichkeit, dass man zwar etwas Gutes tut, aber die Motivation dahinter schlecht ist. Ja, wir hatten diese Woche in der Betrachtung die Geschichte von Hananias und Sapphira und die passen sehr gut in dieser Kategorie. Was haben sie gemacht? Sie haben ihr Hab und Gut verkauft und einen Teil der Gemeinde gespendet. Eine gute Tat, sie haben etwas Gutes getan. Aber die Motivation dahinter war schlecht. Und Gott hat es als wichtig erachtet, diese zwei Menschen in diesem Moment sogar direkt sterben zu lassen. Und damit ist die Frage beantwortet, was Gott davon hält, wenn uns etwas Falsches antreibt, aber eine gute Tat daraus folgt. Jesus hatte zum Beispiel auch nicht viel für Pharisäer übrig, also für dieses pharisäische Verhalten, nicht für die Menschen selbst. Er hat sie als getünchte Gräber bezeichnet. Äußerlich schön anzusehen, wunderschön, innerlich aber tot. Und so können wir uns auch dafür entscheiden, ich mache etwas Gutes, aber wenn der innere Antrieb Selbstsucht ist, Anerkennung, also das Streben nach Anerkennung, ist es für Gott nichts wert. Wie schaut es damit aus, wenn ich einen guten Antrieb habe, aber etwas Schlechtes mache? Das ist für mich persönlich die schwierigste Kategorie. Wir Menschen können ja immer nur sehen, was die anderen tun. Ich kann nur sehen, was du getan hast. Ich weiß aber nicht, wieso du das getan hast. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Die Motivation kann nur Gott bewerten. Und es gibt in der Geschichte viele Menschen, die aus einer guten Motivation heraus etwas Falsches getan haben, weil sie es zum Beispiel nicht besser wussten. Im Mittelalter, als es keine Bibeln gab oder die meisten Menschen keinen Zugang zur Bibel hatten, haben sie sich falsch verhalten. Sie haben sich nicht so verhalten, wie Gott es eigentlich möchte. Weil sie aber diesen inneren Antrieb hatten, der gut war und nach dem Gewissen gehandelt haben, können sie trotzdem gerettet werden. Das heißt nicht, dass jeder, der einen guten Antrieb hat und etwas Schlechtes tut, gerettet wird. Das liegt allein in Gottes Urteilsvermögen. Aber es kann sein, dass wenn man mit einer guten Motivation etwas Schlechtes tut, dass es trotzdem vor Gott als etwas Gutes gilt. Das, was Gott von uns möchte, ist, dass wir einen guten Antrieb haben und daraus eine gute Tat folgt. Das ist das, was Gott möchte, wie unser Leben funktioniert und wie wir mit unseren Mitmenschen und mit Gott umgehen sollten. Ich möchte noch einmal die Bibel aufschlagen und da in Römer Kapitel 5 springen. In Römer Kapitel 5, Vers 8 sehen wir das am Beispiel Jesu. Römer Kapitel 5, Vers 8, und ich lese da erst nur den, okay, ich muss eine andere Übersetzung nehmen, weil da der Abschnitt hinten ist. Aber Gott hat seine Liebe zu uns dadurch bewiesen, dass Christus für uns starb. Ich möchte hier erstmal einen Punkt setzen. Gott hat seine Liebe zu uns dadurch bewiesen, dass Christus für uns starb. Wenn wir jetzt die Frage nach der Motivation und nach der Tat stellen, was ist die Antwort? Hatte Jesus eine gute Motivation? Definitiv. Ich denke, er hat es auch nicht aus Pflichtbewusstsein getan, sondern er hatte diese Liebe, diese Gefühle zu den Menschen, dieses Mitgefühl, die Empathie. Und deswegen kam er und hat etwas Gutes getan. Er starb für die Menschen. Eigentlich sollte dieser Vers uns innerlich berühren und bewegen, aber wir haben das schon so oft gehört, dass das, ja, wissen wir, ist normal, Jesus ist für uns gestorben, das ist nichts Besonderes mehr. Diesen Vers gibt es ja auch in Johannes, diese Aussage gibt es ja auch in Johannes 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Jesus kam zu uns, hat sein Leben geopfert, damit wir leben können. Das sollte uns eigentlich innerlich bewegen. Was ich an Römer Kapitel 5, Vers 8 so besonders finde und warum mir dieser Vers in dieser Predigt wichtiger ist, ist noch dieser kleine Zusatz, der in Johannes 3, Vers 16 nicht zu finden ist. Aber Gott hat seine Liebe zu uns dadurch bewiesen, dass er für uns starb, als wir noch Sünder waren. Er starb für uns, als wir noch Sünder waren. Wisst ihr, Sünde baut eine Mauer auf. Eine Mauer zwischen mir und Gott. Wenn ich gegen Menschen sündige, baut es eine Mauer zwischen mir und diesen Menschen auf. Und mit jeder Sünde setze ich einen weiteren Stein in die Mauer. Die Mauer wird immer höher, immer breiter, immer unüberwindlicher. Und in Zeiten maximalen Widerstands kam Jesus auf die Erde und starb für seine Feinde. Das müssen wir uns mal vorstellen. Er hat nicht gewartet, bis die Menschen zeigen, okay, eigentlich wollen wir anders sein. Nein. Die Menschen haben sich komplett gegen Gott aufgelehnt und in diesem Moment zeigt Gott seine Liebe, indem er seinen Sohn schickt, damit er für uns stirbt. Wenn ich das auf uns Menschen übertrage, wie gehen wir miteinander um? Wie zeigen wir unsere Liebe dem anderen? Ich glaube, das erste Problem, dem wir begegnen, ist dieses Gefühl. Ja, ich habe einfach nicht diese positiven Gefühle dem anderen gegenüber, deswegen habe ich nicht diesen inneren Antrieb, um etwas Gutes für ihn zu tun. Zu mir kamen schon ein paar Mal Geschwister, die mich kritisiert haben und das damit begründet haben, dass sie mich lieben. Ich sage dir das nur, weil ich dich liebe. Das Komische daran ist, ich habe überhaupt kein bisschen Liebe gespürt. Da war keine Empathie dabei. Und für mich ist Liebe, was zwangsläufig mit Gefühl verbunden ist. Es gibt einen Vers in Hesekiel 3, Vers 18, bei dem kann ich mir vorstellen, dass eher das der Antrieb war, nicht diese positiven Gefühle dem anderen gegenüber, dass ich wirklich sein Bestes möchte, sondern dass vielleicht das der Antrieb war. Und hier spricht Gott. Hesekiel 3, Vers 18. Wenn ich zu dem Gottlosen spreche, du musst sterben, und du hast ihn nicht gewarnt und hast nicht geredet, um den Gottlosen vor seinem gottlosen Weg zu warnen, um ihn am Leben zu erhalten, dann wird er, der Gottlose, um seiner Schuld willen sterben, aber sein Blut werde ich von deiner Hand fordern. Ich glaube, den Vers haben auch schon die meisten gehört. Wenn ich mir vorstelle, ich sehe meinen Bruder sündigen und ich warne ihn nicht und dann klebt das Blut an sein Blut an meinen Händen, dann kann mich das schon antreiben. Aber was ist dann meine Motivation? Ist das wirklich Liebe? Ist das ist es Empathie ihm gegenüber? Möchte ich wirklich, dass er nicht verloren geht? Oder ist es eher Angst, dass ich verloren gehe? Ist es der Antrieb, ich möchte einfach nur alles richtig machen, damit Gott mich annehmen kann? Weil wenn ich was falsch mache, werde ich ja von Gott nicht angenommen. In Johannes 4, Vers 8 gibt es da eine schöne Antwort darauf. Ihr wisst ja, Johannes ist der Apostel oder Jünger der Liebe. Und in Johannes 4, Vers 8 schreibt er, wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt. Moment, was habe ich gesagt? 1. Johannes 4, Vers 18, nicht Vers 8. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat es mit Strafe zu tun. Wer sich aber fürchtet, ist nicht vollendet in der Liebe. Wenn wir diese positiven Gefühle uns gegenüber haben, werden wir keine Angst mehr haben, keine Angst vor Strafe. Dann gehe ich einfach auf den anderen zu, rede ganz normal mit ihm und ich werde keine Angst haben, dass wenn ich etwas verpasst habe, dass ich dafür bestraft werde. Da stehe ich also im Kinderzimmer und frage mich, was für mich die Motivation ist, dass ich das alles mache, dass wir unsere Zeit, unser Geld, die ganzen Dinge opfern, um für die Kleine etwas vorzubereiten. Und da kann ich auch ganz klar sagen, es ist Liebe zu ihr. Es sind Gefühle, die da sind, die mich dazu antreiben, das zu machen. Es war nicht die Angst davor, etwas zu verpassen oder Pflichtbewusstsein, denn ich habe sie gezeugt, ich bin für sie verantwortlich und deswegen mache ich das. Nein, es waren einfach nur diese Gefühle. Und da kann man mich natürlich fragen, wie kannst du jemanden lieben, den du noch nie gesehen hast, mit dem du noch nie Kontakt hattest? Und hier liegt die Quintessenz der Liebe. Liebe ist eine Beziehungssache. Liebe ist etwas Immaterielles und oft kann man das gar nicht in Worte fassen. Es ist etwas, was zwischen Menschen ist. Das ist Liebe. Und weil Ebony meine Tochter ist, liebe ich sie. Ich kann auch die Gegenfrage stellen. Sie ist meine Tochter. Wie bitte kann ich sie nicht lieben? Das ist doch selbstverständlich. Wenn wir solche Beziehungen haben, haben wir schon eine gewisse Grundliebe. Zwischenmenschlich mit anderen Menschen ist diese Liebe nicht vorhanden, die muss erstmal entstehen. Und da können wir auch was dafür tun. Bei Ebony war es so, dass ich nur eingeschränkt mit ihr interagieren konnte. Ich meine, sie war im Bauch gefangen, ja, ich konnte nicht zu ihr rein. Aber trotzdem konnte ich sie wahrnehmen, mit ihr Kontakt haben. Ich weiß noch, als ich das erste Mal beim Ultraschall dabei war, die war schon ein bisschen älter, die Gliedmaßen waren ausgebildet und ich habe sie das erste Mal zappeln gesehen. Sonst kennt man ja immer nur die Fotos, wo ein Kind starr ist und sich nicht bewegt und da hat sie ihre Arme bewegt, ihre Beine bewegt und man hat gesehen, wie ihr kleines Herz selbstständig gepumpt hat. Ja, mich persönlich hat das sehr bewegt und hat diese Gefühle, diese positiven Gefühle in mir weiter verstärkt. Später konnte man sie auch direkt spüren, durch die Bauchdecke, wenn sie angefangen hat zu trampeln oder Schluck auf hatte, konnte man sie wahrnehmen. Und einige Wochen vor der Geburt konnte man sie auch direkt hören, ohne technische Hilfsmittel. Wenn man das Ohr auf den Bauch gelegt hat, hat man gehört, wie ihr Herzschlag gepocht hat. Das sind alles Dinge, die ich getan habe, damit meine Gefühle zu ihr stärker werden, damit der Antrieb, etwas für sie zu tun, größer wurde. Jetzt die Frage, musste ich mich dazu zwingen, das zu tun? Habe ich gesagt, okay, ich möchte jetzt etwas tun mit meiner Tochter, mit ihr Kontakt haben, damit diese Gefühle größer werden? Nein. Weil diese Gefühle schon da waren, war der innere Antrieb da, noch mehr mit ihr zu machen und dadurch wurden die Gefühle noch stärker. Das ist so ein autokatalytischer Prozess, würde ein Chemiker sagen. Ich weiß nicht, wer das versteht. Ihr kennt ja einen Teufelskreis. Teufelskreis ist eine Spirale nach unten. Man tut etwas, das beeinflusst etwas und es geht dann immer tiefer, tiefer. Und ein autokatalytischer Prozess ist etwas, was einen antreibt. Das ist zum Positiven hin. Also ein positiver, das kann ich gar nicht sagen. Ja, es ist einfach etwas, was so eine Spirale, die einen automatisch nach oben führt. Das Gleiche sehe ich auch in der Beziehung zwischen mir und Gott. Was kann ich tun, damit Gott mich mehr liebt? Ich kann nichts tun. Ich bin sein Kind, Gott liebt mich. Was kann ich tun, damit Gott mich weniger liebt? Auch da kann ich nichts verbocken, dass seine Liebe zu mir geringer wird. Das ist eine Grundlage, die ist gelegt, da kann man nichts dran machen. Was ich persönlich tun kann, damit meine Liebe zu Gott größer wird, ist, dass ich mit ihm in Kontakt trete, so wie ich mit meiner Tochter in Kontakt getreten bin. Das Problem ist, dass aktuell nicht diese Möglichkeit ist, mit Gott direkt in Beziehung zu treten, so wie es auch für mich früher nicht möglich war, mit Ebony direkt in Beziehung zu treten. Wisst ihr, wenn Gott jetzt auf die Erde kommen würde und sich uns zeigen würde, würden wir augenblicklich sterben, weil wir Sünder sind. Wir können Gott nicht begegnen, so wie ich damals nicht in den Bauch hätte eindringen können. Das hätte Ebenys Leben gefährdet. Aber trotzdem können wir, obwohl wir jetzt von dieser Bauchdecke umhüllt sind als Menschen, mit Gott in Kontakt treten. Und in 1. Korinther, Vers 13, finden wir da auch einen schönen Vers, der das beschreibt. 1. Korinther 13 ist ja das Hohelied der Liebe. Und im Vers 12 sehen wir dann was über die Beziehung. Liebe ist ja eine Beziehungssache und genau, ich lese Vers 12. Denn wir sehen jetzt mittels eines Spiegels undeutlich, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, wie auch ich erkannt worden bin. Wisst ihr, wie damals die Spiegel ausgesehen haben? Die hatten damals noch nicht die Technik, dass man eine ebene Glasplatte hatte mit einer spiegelnden Folie dahinter. Früher waren die Spiegel Metallplatten, die einfach poliert wurden. Vielleicht kennt ihr das aus diesen Raststätten-WCs, da hängen ja auch manchmal solche polierten Metallplatten und wenn ich mich da anschaue, ja, frage ich mich, wieso tue ich das? Ich erkenne da eh nichts wirklich drin, weil das einfach ein schwaches Ebenbild ist. Es ist etwas, was verschwommen ist, es ist nicht so klar. Und so ist es eben mit Gott. Wir können Gott gerade nur verschwommen wahrnehmen, nur indirekt. Gott spricht nicht direkt zu uns. Also manchmal spricht er schon direkt zu Menschen, aber meistens ist es etwas Indirektes, etwas, was im Herzen passiert, eine Stimme im Kopf. Jesus sagt, meine Schafe kennen meine Stimme. Wir können dazu kommen, dass wir Gottes Stimme kennenlernen. Und hier komme ich wieder zu dem Punkt, Liebe ist eine Entscheidung, Liebe ist ein Gefühl. Wie äußert sich das Ganze in der Beziehung zu Jesus? Ich kann mich dafür entscheiden, jeden Morgen Zeit mit Jesus zu verbringen. Das ist möglich und ich kann das auch machen. Das Problem ist, ich weiß es nicht, wer von euch das erlebt hat, ich habe das schon einige Male verlebt, irgendwann mal fehlt dann der Antrieb. Ich habe zwar dieses Ziel, ich möchte das machen, aber der innere Antrieb ist nicht da. Ich kann mich aber auch anders entscheiden. Ich kann eine Entscheidung treffen und sagen, ich möchte mich nicht dafür entscheiden, etwas zu tun, sondern ich möchte mich dafür entscheiden, eine Beziehung zu pflegen. Und wenn ich diese Beziehung pflege, entstehen Gefühle. Und aufgrund dieser Gefühle möchte ich ja selber diese Beziehung pflegen. Ja? Autokatalytischer Prozess. Und je mehr Zeit ich mit Gott verbringe, je begeisterter ich von ihm werde, desto mehr Zeit möchte ich reinstecken. Und dann fällt alles, was danach kommt, die ganzen Taten, einem zu. Man muss sich dann nicht mehr anstrengen. Da muss aber auch gesagt werden, dass es manchmal nötig ist, dass man sich doch zwingt. Denn am Anfang, wo keine Beziehung ist, werde ich den inneren Antrieb nicht haben, mit Gott Zeit zu verbringen. Manchmal ist es nötig, dass man sich einen Plan setzt und sagt, ich möchte jetzt jeden Tag das und das machen. Aber wichtig ist dabei, immer im Kopf zu behalten, warum ich das mache. Ich mache das nicht, um es getan zu haben. Dann ist man wie ein Pharisäer. Nach außen schaue ich gut aus, ich lese jeden Morgen eine Stunde die Bibel, bete eine halbe Stunde und kann in der Sabbatschule gut teilnehmen. Wenn die Motivation nicht passt, werden wir am Ende als Pharisäer bezeichnet und Gott kann uns nicht in den Himmel aufnehmen. Wenn ich mich aber hingegen entscheide, dass ich in dieser Zeit eine Beziehung pflege, dass mein Ziel ist, es nicht Zeit, also auf die Uhr gucken und sagen, halbe Stunde ist vorbei, sondern diese Zeit so zu füllen, dass ich positive Gefühle Gott gegenüber entwickle, dann entsteht eine lebendige Beziehung, aus dieser heraus ich dann automatisch mehr und mehr Zeit mit Gott verbringen werde. Was war Ebenys Aufgabe, als sie im Bauch war? Hat sie sich vorgenommen, heute möchte ich, dass mein Herz das erste Mal schlägt. Heute möchte ich meine Augen öffnen. Heute soll meine Niere gebildet werden. Hat sie sich dafür entschieden, diese Taten zu vollbringen? Nein. Was war Ebenys Aufgabe? Ich meine, sie hat sich auch nicht für das andere entschieden, aber ihre einzige Aufgabe bestand darin, durch die Nabelschnur mit der Mutter verbunden zu sein, diese Beziehung, diese lebendige Beziehung zu haben. Aus dieser lebendigen Beziehung heraus hat sie alle Nährstoffe bekommen, die sie fürs Wachstum gebraucht hat. Und dann fängt das Herz automatisch an zu pochen, die Augen öffnen sich, sie fängt das erste Mal an zu atmen. Das Gleiche ist auch bei Gott. Unsere einzige Aufgabe ist es, in Beziehung zu ihm zu treten, Beziehung zu ihm zu pflegen. Und aus dieser Beziehung heraus wird unser Charakter immer weiter reifen, immer mehr reifen. Und wenn wir dann eines Tages im Himmel sein werden, wenn Gott uns dahin holt, was er für uns vorbereitet hat, damit wir sein können, wo wir sind, ist die Beziehung ganz wichtig. Ich komme in den Himmel nicht, um ewig zu leben, sondern ich komme in den Himmel, um mit Jesus ewig zu leben. Wenn ich kein Interesse an ihm habe, wenn ich keine Freude an ihm habe, warum sollte er mich in den Himmel nehmen? Was für einen Zweck würde das erfüllen? Ich würde mich dort nicht wohlfühlen. Ich würde mich in die Ecke verkriechen, vielleicht ein geistliches Buch aufschlagen, das lesen, aber ich würde nicht in Interaktion mit Jesus treten wollen. Wichtig ist eben diese Grundlage, diese Basis, die wir jetzt entwickeln können und müssen, damit Gott uns eines Tages zu sich holen kann, damit wir sein können, wo er ist. Ich hoffe, ich konnte das jetzt rüberbringen, dass beide Ansätze, Liebe ist ein Gefühl und Liebe ist eine Entscheidung, ihren Stellenwert haben. Beides einzeln kann dazu führen, dass man scheitert. Wenn man beides kombiniert und sich dafür entscheidet, dass die Gefühle entwickelt werden, dann kann man gut bestehen. Und das ist das, was unsere Aufgabe ist. Ich möchte euch noch ein paar Zitate vorlesen. Also wir sind jetzt von der Tat, was Jesus für uns damals vorbereitet hat, im Paradies, im Garten Eden, dazu rübergegangen, was seine Motivation war und geschaut haben, was sein Antrieb war, dass seine Liebe zu den Menschen sein Antrieb war. Und jetzt möchte ich wieder damit enden, was er tun wird am Ende, wenn er alles vorbereitet hat. Dann sah ich, wie Jesus die erlöste Schar nach dem Tore der Stadt führte. Er fasste das Tor, schwang es in seinen glänzenden Angeln zurück und bat die Völker, die die Wahrheit gehalten hatten, einzutreten. Innerhalb der Stadt war alles, woran die Augen sich ergötzen konnten. Reiche Herrlichkeit erblickten sie überall. Dann blickte Jesus auf seine erlösten Heiligen. Ihre Angesichter strahlten und indem er seine liebevollen Augen auf sie richtete, sagte er mit seiner schönen, melodischen Stimme: Ich sehe die Arbeit meiner Seele und bin zufrieden. Diese reiche Herrlichkeit gehört euch für alle Ewigkeit. Eure Leiden haben ein Ende. Es wird kein Tod mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Ich sah die erlöste Schar sich beugen und ihre glänzenden Kronen zu den Füßen Jesu werfen. Und als er sie liebevoll wieder aufrichtete, griffen sie in ihre goldenen Harfen und erfüllten den Himmel mit ihrer herrlichen Musik. Und ihre Lobgesängen und ihren Lobgesängen für das Lamm. Danach sah ich, wie Jesus sein Volk zum Lebensbaum hinführte. Und wiederum vernahmen wir seine Stimme, schöner als irgendeine Musik, die je an ein menschliches Ohr schlug. Die Blätter des Baumes dienen zur Heilung der Völker. Esset alle davon. An dem Baum des Lebens hing die schönste Frucht, von welcher die Heiligen reichlich nehmen durften. In der Stadt befand sich ein herrlicher Thron, von welchem ein lauterer Strom des lebendigen Wassers klar wie ein Kristall ging. Zu beiden Seiten dieses Stromes stand der Lebensbaum und an den Ufern des Stromes standen andere herrliche Bäume, die Früchte trugen, gut zum Essen. Wohin wir blickten, worauf das Auge ruhte, war alles schön und heilig. Die schöne neue Erde mit ihrer ganzen Herrlichkeit war das ewige Erbe der Heiligen. Das Reich und die Herrschaft und die Gewalt und die Macht unter dem ganzen Himmel war dem heiligen Volk des Höchsten gegeben worden, welches sie für immer, ja, von Ewigkeit zu Ewigkeit besitzen soll. Jesus malt uns die Vorzüge und die einzigartigen Vorstellungen der himmlischen Dinge vor Augen, damit wir und uns in Gedanken mit der Herrlichkeit des Himmels beschäftigen und unsere Gedankenwelt erfüllt wird mit Bildern himmlischer und ewiger Schönheit. Der große Lehrmeister gibt uns einen Einblick in die zukünftige Welt und rückt sie mit ihren anziehenden Dingen in unser Blickfeld. Wenn der Mensch seinen Geist auf das zukünftige Leben und seine Segnungen richtet, vor allem im Vergleich zu den vergänglichen Dingen dieser Welt, dann wird ihm der deutliche Unterschied bewusst werden. Das wird Herz und Seele, ja, sein ganzes Wesen prägen. Mich persönlich motiviert es jedes Mal, wenn ich höre, wenn ich lese, was Gott für uns für ein Geschenk vorbereitet hat, was er uns geben möchte. Ich kann das nicht begreifen. aber ich freue mich unglaublich darauf. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen auch dieses Gefühl vermitteln auf die neue Erde, diese Vorfreude und unsere Aufgaben jetzt auf dieser Erde. Unsere Aufgabe ist es, die Beziehung zu ihm zu pflegen. Und ja, dazu möchte ich euch alle motivieren. Amen.